heute lautet: Gott befähigt die Unfähigen. Amen. Und wir schauen uns heute genauer Richter Kapitel 6 und 7 an. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch bei Richter Kapitel 6 mal auf. Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, kein Problem. Wir haben hier die Folien, den Bibeltext mit eingeblendet. Also herzlich willkommen, auch nochmal hallo an euch. Mega cool, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, meine Eltern schauen auch zu. Ich hab euch lieb. Halleluja. Ihr Lieben, Richter, das Buch Richter, das, was wir uns jetzt genau anschauen, Richter Kapitel 6, das ist eine ganz interessante Zeit, aber damit wir ein bisschen den Kontext abstellen, damit wir genau wissen, hey, worum geht es, ist es wichtig zu wissen, was vor Richter Kapitel 6 passiert ist. Das Buch Richter kommt ist quasi so, ich würde es als dritte Einheit bezeichnen. Erstmal kommen die fünf Bücher Mose. Und in fünf Büchern Mose lesen wir, wie Gott diesen Planeten schafft. Und dass Gott sich ein kleines, winziges Volk erwählt, um seine Geschichte mit diesem Volk zu schreiben. Dieses Volk ist Israel. Dieses Volk war versklavt, war in Ägypten. Und Gott, der ewige, herrliche Schöpfer, befreit dieses kleine Völkchen Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und er führt dieses kleine, mickrige, unscheinbare Volk in ein Land, das er ihnen verheißen hat. Kanaan. So lesen wir im Buch Josua, das kommt nach den fünf Büchern Mose, nach der Tora oder manche sagen auch Pentateuch. Da kommt das Buch Josua und im Buch Josua versuchen sie Kanaan einzunehmen. Und während sie Kanaan einnehmen, und das ist jetzt mega wichtig, um Richter Kapitel 6 zu verstehen, haben sie nicht das komplette Land einfach eingenommen, sondern es gab tatsächlich Städte, die noch nicht eingenommen waren, wo andere fremde Völker gelebt haben. Und Gott hat in den fünf Büchern Mose schon einen Bund mit Israel geschlossen. Und Gott hat den Israeliten verheißen, hey, ich gehe mit einen Bund mit euch ein, betet mich an und es geht euch gut. Aber davor schon, Gott wusste nämlich, was passiert. Gott wusste, dass Israel ein paar Nachbarn hat, die andere Götter haben. Und Gott meinte, wenn ihr mich anbetet, alles gut. Aber wenn ihr anfangt, die Götter eurer Nachbarn anzubeten, dann wird es euch nicht gut gehen. Dann werdet ihr merken, diese Götter bringen euch nicht das Leben, sondern den Tod, Fluch. Und so kommen wir jetzt in unsere Richterzeit. Josua kommt rein und sie haben irgendwie Israel eingenommen, aber es gab keinen Mann, der mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so Jungs, jetzt machen wir das mal so oder so. Wir lesen die ganze Zeit und das zieht sich die ganze Zeit durch das Richterbuch, dass die Israeliten dankbar waren für Jahwe, den Gott der Bibel, der sie befreit hat. Aber dann waren da diese anderen netten Götter und die waren ganz interessant, weil die sogar einen Tempel hatten und in dem Tempel hat man nicht nur gebetet, sondern man hatte Sex und alles Mögliche. Und so haben sie sich einfach diese anderen Götter mit ausgesucht und Jahwe war einfach ein Gott von allen anderen Göttern. Er ist halt der Gott, der uns befreit. Und dann gibt es noch Baal, das war ein Gott, der für die Fruchtbarkeit da war. Ja, ist doch Hammer. Also wir können doch viel haben. Naja, und in diesem Kontext spricht jetzt Richter Kapitel 6 zu den Israeliten und zu uns. Und wir lesen jetzt Richter Kapitel 6 ab Vers 1 von dem, Vers 1, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie 7 Jahre den Midianitern aus. Die Midianiter. Er lieferte sie den Midianitern aus. Die Midianiter, das war ein Brudervolk von Israel. Abraham hatte mit einer Nebenfrau, hat quasi dieses Volk entstehen lassen. Und so ist es ein Brudervolk, ein Geschwistervolk. Aber dieses Volk, ja, unterdrückt Israel. Und wir lesen weiter in Vers 2, die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in denen sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felshöhlen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und die Amalekiter bei ihnen ein. Und die Völker aus dem Osten griffen Israel an, Vers 4, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Die Israeliten, das musst du dir vorstellen, haben jedes Jahr so ihre kleinen Samenkörner eingesehen und waren froh, wenn sie mal ein bisschen was zu essen hatten. Und dann, und das ging 7 Jahre lang, liebe Leute hier, 7 Jahre lang, kommt dann bei der Erntezeit dieser Moment, ja, die Ernte kommt endlich, wir haben gewartet, wir haben Hunger, und in diesem Moment kommen die Midianiter und boom, nehmen ihnen alles weg. Die Rinder, die Schafe und die Ernte. Und so verstecken sie sich, versuchen sich zu verkriechen, weil sie wussten, es gibt diese jährliche Invasion. Und in der Bibel heißt es, dass die Midianiter wie Heuschrecken waren. Wie Heuschrecken. Eine schreckliche Situation, aber diese Situation hat einen Grund. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat und Gott hat sie gewarnt. Hey, Gott meinte, ich bin der einzig wahre Gott. Kommt nicht auf die Idee, andere Götter anzubeten. Aber nun haben sie die Konsequenz ihrer Sache geerntet. Und wir lesen, dass Gott quasi die Israeliten züchtigt. So, und das Wort Züchtigung ist ein sehr unbeliebtes Wort. Ein Wort, das sehr negativ behaftet ist. Aber tatsächlich gibt es im Neuen Testament Aussagen über Züchtigung. Und die wollen wir uns kurz aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal Hebräer Kapitel 12, Vers 6 auf. Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Ich lese, wenn du keine Bibel dabei hast, kein Problem, hör gut zu. In Vers 6 heißt es, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Und Hebräer 12, Vers 11, keine Strafe ist angenehm. Und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Die Verarmung, die über Israel kam, führte dazu, dass sie den Herrn anruften. Sie haben erkannt, oh, naja, da gab es doch diesen einen Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Komm, wir lassen es jetzt mal mit Baal und so und den anderen Göttern. Wir kommen jetzt zurück zu Jahwe und beten ihn an. Sie rufen ihn an. Davon lesen wir dann am Ende in Vers 6. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann siehst du das in Vers 6. Rufen sie Jahwe an. Aber dieser Ausruf war kein Sündenbekenntnis. So nach dem Motto, ja, wir haben jetzt andere Götter angebetet. Wir wussten, ja, du bist der einzig wahre Gott. Nein, es war ein Notruf. Und so muss er, der lebendige Gott, die Israeliten durch einen Propheten aufmerksam machen, warum diese Unterdrückung eigentlich stattfindet. Wir lesen Richter 6 ab Vers 7, als sie wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr den Israeliten einen Propheten. Er sagte, so spricht der Herr, der Gott von Israel, der wahre, der biblische Gott. Ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch von den Ägyptern und allen euren Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch hergetrieben und euch ihr Land gegeben. Vers 10, ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht anbeten, verehren, doch ihr habt nicht auf mich gehört. So, die Israeliten sehen tatsächlich, was sie ernten und nicht das, was sie sprichwörtlich geerntet haben, sondern in der geistlichen Welt geerntet haben. Jetzt könnte man sagen, Gott, weißt du, such dir ein anderes Volk, such dir andere Stämme, lass sie doch. Die beten die ganze Zeit irgendwelche Holzfiguren an, lass sie. Aber nein, so ist unser Gott nicht. Unser Gott hält seinen Bund, selbst wenn wir untreu sind. Unser Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und das ist die tiefste Wahrheit, die wir verstehen können. Wenn du denkst, ja, das habe ich schon so oft gehört, dann musst du es erst jetzt nochmal hören. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Wenn du diese Gnade, diese Wahrheit verstanden hast, eine tiefere Wahrheit gibt es nicht. Gott, der bei Untreuen treu ist, dann hast du alles gewonnen. Wenn du das aus der Predigt herausgenommen hast, das neu verstanden hast, das neu ergriffen hast, Halleluja, du bist ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau. Wir lesen weiter, Gott hat eine Lösung für die Israeliten, er lässt sie nicht im Stich und er löst das Gebet und rettet die Israeliten auf seine Weise. Wir lesen weiter, Richter Kapitel 6, Vers 11. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer, Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. So, der Engel des Herrn, und der Engel des Herrn, da sind sich Theologen immer uneinig, ja, was ist denn der Engel des Herrn? Es gab die Theorie, dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist, bevor er quasi auf die Erde kam. Jesus Christus ist präexistent, also war auch vorher da, schon seit der Erschaffung der Welt. Ja, Jesus war bei der Erschaffung der Welt dabei, er hat sie, durch ihn wurde sie geschaffen. Ob es jetzt Jesus war, der Vater, der Heilige Geist, da müssen wir uns jetzt nicht streiten. Aber wir merken, und das merken wir auch weiter im Text, das ist kein einfacher Engel, sondern Gott begegnet da Gideon. Und Gideon, dieser kleine Mann, bekommt jetzt eine Begegnung mit Gott. Wir haben hier zwei Sachen, die uns Vers 11 zeigen. Vers 11 zeigt, dass Gideon ein kleiner, ängstlicher Mann ist. Warum? Die anderen Israeliten haben sich in den Bergen versteckt, ja, und haben noch gearbeitet und geschuftet und konnten es. Aber er versteckt sich in der Kälte, in so einem Ding, wo man Weintrauben quasi zerstampft, damit man Wein machen kann. Er versteckt sich da, er hat Angst vor den Midianitern, weil sie kommen und reißen alles weg. Er ist ängstlich. Und dann lesen wir auch in dem Vers, oder der Vers zeigt uns auch, dass seine Ernte echt mickrig und erbärmlich war. Wenn du Weizen erntest, ja, oder Weizen pflückst oder wie auch immer man das dazu sagt, dann machst du das nicht in der Kälte. Wenn du das in der Kälte machst, dann hast du echt wenig geerntet. Das hat man früher auf einem riesigen Feld gemacht mit Ochsen. Und dadurch, dass er das alleine kann in seiner Kälte, zeigt uns, das ist nichts. Und Gott erwählt diesen kleinen, mickrigen, ängstlichen, armen Mann und spricht zu ihm. Und was sagt er zu ihm? Wir lesen weiter ab Vers 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. So, hast du dich vertan? Hast du eine falsche Brille an oder so? Vers 13. Ach Herr, sagt Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Aber der Herr bleibt hartnäckig. Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus. Gott geht zum kleinen Gideon und sagt ihm, durch dich werde ich Israel retten. Ist das ein Scherz? Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm, Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und jetzt kommt der Kernvers, und dieser Vers ist wichtig, um diesen ganzen Abschnitt zu verstehen. Vers 16, der Herr sagt zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wird die Israeliten befreien von den Midianitern. Warum? Weil Gott es sagt. Und wenn Gott es sagt, dann ist es gesetzt. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat den Überblick. Aber Gideon? Ja, Gideon. Weil der Schlüssel ist das hier. Ich werde mit dir sein. Wenn wir denken, wir könnten irgendwas ohne Gott, wenn wir denken, wir könnten heilig leben, wir könnten die Welt evangelisieren, ohne dass wir auf die Knie gehen und erkennen, wir können gar nichts, dann haben wir es nicht gecheckt. Amen. Und so kommt Gott zu Gideon und sagt ihm, hey, ich gebrauche dich, ich nutze dich. Du bist unfähig, aber ich befähige dich. Und das ist genau das, was der Herr dir heute zuspricht. Du hast das Gefühl, du bist unfähig, du bist schwach, du bist erdrückt in deiner Krankheit und kannst gerade gar nichts. Der Herr spricht dir zu, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und ja, der Herr kommt und der Sieg kommt. Und von einer Frau, die wir lesen, die auch so mickrig und unscheinbar ist, lesen wir auch im Lukas-Evangelium. Diese Frau ist niemand Geringeres als die Mutter von Jesus. Der Herr, der allmächtige Gott, erwählt ein kleines, junges Mädchen, ein Mädchen. Wir stellen uns immer vor, das ist so, ja, die war so Mitte 20 oder so. Das war ein junges Mädchen, sie war wahrscheinlich 14 oder so. Und Gott erwählt dieses junge, 14-jährige Mädchen, um den Retter der Welt auf die Erde zu gebären. Halt. Und wir lesen in Lukas Kapitel 1, Vers 51 bis 53, wie Maria erkennt, wie groß der Herr ist. Vers 51, seine mächtigen Arme vollbringen Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrige stehen erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Gott nimmt die Demütigen. Gott braucht nicht die Promis. Ja, Skills sind gut, wenn wir irgendwie gut reden können, wenn du irgendwie gut in Finanzen bist. Alles schön und gut. Aber es bringt nichts, wenn der Herr nicht mit uns ist. Wenn wir nicht in dieser Demut leben. Lebst du in dieser Demut? Ich frage dich. Lebst du in dieser Erkenntnis? Gott, ich kann nichts ohne dich. Ich kann nichts ohne dich. Und dann lesen wir weiter in Vers 17. Jetzt könnte man sagen, ja Gideon, Gott ist dir doch begegnet. Meine Güte, hast es nicht gecheckt. Das wird schon. Und Gideon sagt aber, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du Herr bist, der mit mir spricht. Ja, und ich glaube, uns geht es auch ganz oft so, dass wir sagen, Herr, soll ich dies und das studieren? Soll ich, keine Ahnung, soll ich diese Frau heiraten und so weiter? Und wir fragen, Gott, gib mir doch bitte ein Zeichen, gib mir doch ein Zeichen. Obwohl der Herr schon ganz klar in seinem Wort gesprochen hat. Obwohl der Herr doch ganz klar zu uns gesprochen hat. Und jetzt könnte man sagen, naja, Gott sagt, nö, glaub, aber Gott lässt sich drauf ein. Und selbst den kleinsten mickrigen Glauben nimmt er. Und dasselbe habe ich auch erlebt. Ich habe erlebt, wie, es heißt dann weiter in den Versen, dass Gideon so ein Deal mit Gott ausmacht. Er stellt so eine Wolle auf und wenn die Wolle nass ist, dann ist der Herr mit ihm. Und wenn die Wolle da mal trocken ist, dann ist der Herr auch immer noch mit ihm und so. Und so ein Zeichen brauchte ich einmal eines Tages auch. Es war an einem warmen Sommertag und ich war in meiner Heimatstadt und hatte irgendwie Lust zu beten. Es war warm und katholische Kirchen sind meistens kühl und offen. Und deswegen habe ich mich einfach reingesetzt. Und ich setze mich so rein und sehe so, oh, da ist so ein Gebet. Und es war genau das Gebet hier. Und ich gucke mir das an und es ist ein Gebet zum Heiligen Geist von der charismatischen Erneuerung. Also biblisch, Halleluja. Und ich bete so das Gebet zum Heiligen Geist und sage, Herr, ich bin so unfähig. Ich würde gern Menschen für dich erreichen, aber ich kann nichts. Ich kann nichts. Aber ich weiß, du kannst. Komm, Heiliger Geist, hilf mir, nutz mich, gebrauche mich. Und in diesem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, jo, Ronaldo, ich wollte schon Johannes sein. Ronaldo, dreh dich um. Und ich drehe mich um und sage, ja, Herr, was ist jetzt los? Ja, siehst du diese Frau da hinter dir? Ja, Herr. Geh zu dieser Frau und bete für sie. Ja, Herr, also ich habe das Gebet gebetet, ja, aber ich bin unfähig und ich gehe nicht zu dieser Frau und sage, Gott hat mir gesagt, ich soll für sie beten. Aber Gott blieb hartnäckig, aber er ist auf meine Schwachheit eingegangen. Ich meinte, Gott, wir machen einen Deal aus, so wie Gideon. Ich gehe einmal um die ganze Stadt und wenn ich dann an dieser katholischen Kirche vorbeikomme und diese Frau in diesem Moment rausgeht, und ich sie dann sehe, dann werde ich zu ihr kommen und ihr sagen, hey, Gott hat mir gesagt, ich soll für sie beten. Und dann werde ich es ganz unverblümt und einfach so raushauen. Ich gehe natürlich durch die Stadt, was ist passiert? In diesem Moment, als ich an der Kirche vorbeikam, zack, kam die Frau natürlich raus. Puh, ich denke mir, oh Herr, nein, 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 nein. Und dann gehe ich zu dieser Frau und sage, also, Gott hat mir gesagt, ich soll für sie beten. Und ich dachte jetzt, die Frau dreht sich um, klatscht mir vielleicht eine oder keine Ahnung was. Und die Frau sagt so, guckt erstmal total verunsichert und sagt, ja, okay, gut, Da haben wir uns in die katholische Kirche reingesetzt. Wir haben nichts gesagt, nicht miteinander gesprochen. Es war richtig awkward, richtig komisch. Und dann sitzen wir da in dieser katholischen Kirche und ich so, ja gut, ich bete jetzt mal für sie. Darf ich meine Hand auf ihre Schulter legen? Ja, okay. Und dann bete ich und ich habe für mich irgendeinen Quatsch gefühlt gebetet. Ich wusste ja noch nicht mal, wofür ich bete. Und ich meinte im Gebet nur, Gott, ja, du bist ihr Vater und du bist ein Vater, der immer bei ihr ist und sie nie im Stich lässt. Und dafür danke ich dir. Und während ich bete, merke ich, sie fängt an zu heulen. Und nicht nur irgendwie so eine Träne, sondern richtig krass. Sie fängt richtig an zu heulen und so zu zittern und so. Und ich so, oh nein, was habe ich gemacht? Entschuldigung, was ist mit Ihnen los? Sie meinte, das ist einfach nur krass. Heute vor einem Jahr ist mein Vater gestorben. Und ich habe keinen Sinn mehr im Leben gefunden. Und ich habe Gott noch eine Chance gegeben. Wenn es Gott gibt, dann kam ich hier rein und hab ihm die Chance gegeben. Wollte aber mein Leben eigentlich beenden. Und dann kommen sie rein und sagen, sie wollen für mich beten. Und dann legen sie die Hand auf meine Schulter. Und dann sagen sie, dass Gott mein Vater ist und mich nie im Stich lässt. Und als sie die Hand auf meine Schulter gelegt haben, da habe ich wirklich gespürt, dass da jemand ist. Dass Gott mein Vater ist. Ich habe gespürt, wie er mich umarmt. Und in diesem Moment konnte ich nur auf die Knie gehen und sagen, Halleluja, Herr, ich kann gar nichts, ich bin unfähig. Aber Halleluja, du befähigst die Unfähigen. Und genau dasselbe kann er nicht nur mit dir tun, er will es sogar. Er will es mit dir tun. Halleluja. Und einen Schritt noch zurück. Und so lesen wir dann weiter in der Geschichte, dass Gideon dann den Auftrag bekommt von Gott. Hey, Gott sagt dem Gideon, hau jetzt alle Götzen ab, ja, die ganzen Holzdinger da und die Altäre, der Müll muss weg. Das sind keine Götter, das ist einfach Müll. Hau's weg. Und da könnte man jetzt sagen, ja okay, wenn Gott das jetzt sagt und er hat ja ein Zeichen bekommen. Ja, aber Gideon traut sich nicht so. Und Gideon macht das Ganze, er macht es, aber er tut es in der Nacht, damit ihn bloß keiner sieht. Und dann haut er die um, diese ganzen Holzdinger, und dann sollte er mit dem Holz von den Göttern Jahwe, dem Gott der Bibel, also aus den Götzen ein wahres Opfer bringen, dem wahren Gott. Und er tut das, die ganze Sache fliegt auf, aber Gott ist mit ihm und schützt ihn. Das zeigt aber eigentlich nur, wie armselig eigentlich der Glaube von Gideon ist. Aber das ist für Gott kein Problem. Und dann kommt es dazu in Kapitel 7, dass Gideon eine Armee formiert. Und er bekommt tatsächlich eine Armee von 32.000 Mann. Und er sagt Gott, hier, guck mal, ich habe die jetzt noch die besten Männer zusammengekratzt, wir schaffen das. Ja, wir machen die Midianiter jetzt weg hier. Und Gott sagt dem Gideon, du, nö. Das sind mir zu viele. Zu viele? Ja? Und Gott sagt, ja, es geht mir um meine Ehre. Jeder soll verstehen, dass ich euch befreie. Dass ich euer Gebet erhört habe. Dass ich euch nutze und gebrauche, mit euch partnern möchte. Aber ich bin der, der euch rettet. Ich bin der, der durch euch wirkt. Und so soll Gideon die Armee da aufstellen und sagen, ja, die jetzt Angst haben, die sollen einfach weggehen und nicht mitkämpfen. Und so bleiben noch 10.000 Mann übrig. Gideon, ja, 10.000 Mann, schaffen wir das? Gott sagt, nö, sind immer noch zu viel. Ich will, dass meine Ehre sich ausstrahlt. Ich will, dass jeder checkt, ich habe das Ding gemacht. Und so macht Gott etwas recht Komisches. Und jedes Mal, wenn ich das in der Bibel lese, denke ich mir, das ist doch verrückt. Das ist doch einfach verrückt. Wir lesen, dass Gott dem Gideon dann sagt, also Gideon, geh mit deinen Leuten an Fluss und an diesem Fluss wirst du erkennen, wer mit dir kämpft und wer nicht mit dir kämpft. Die sich quasi runterbeugen und das Wasser wie ganz normale Menschen trinken, mit denen werden wir nicht kämpfen. Aber mit denen, die das Wasser schlecken wie ein Hund, mit denen möchte ich kämpfen. Also spätestens, wenn Gott mir sowas sagt, denke ich mir also, ja klar, mit 10.000 Mann ist schon wenig und wir wissen, du kannst alles, ja, aber was ist denn das? Also ich würde nicht mit solchen Leuten kämpfen. Ich kenne niemanden, der Wasser so schlägt wie ein Hund. Aber vielleicht ist es ja auch für die einen normal oder so. Auf jeden Fall bleibt Gideon da mit einer absoluten Gurkentruppe stehen. Und Gott sagt, yes, mit einer Gurkentruppe kann ich mich verherrlichen. Eine Gurkentruppe, die nehme ich. Gott nutzt die Unfähigen und befähigt sie. Ich möchte, dass du diesen einen Satz, ich hämmer ihn dir jedes Mal rein. Gott nutzt die Unfähigen, er befähigt die Unfähigen. Und mit dieser Gurkentruppe zieht er jetzt los und diese Gurkentruppe haben, also sie sollen recht, ich sag mal, interessante Waffen nutzen. Und eine Waffe, jetzt kannst du mir das mal geben, soll eine Trompete sein, dankeschön. Und diese Trompete ist ein Schofarhorn. So eine Waffe, ja, vielleicht kann man damit jemanden eine über die Rübe hauen oder so, aber so wirklich kämpfen kann man mit dem Ding nicht. Also, naja. Und dann sollten sie noch einen Tonkrug haben und eine Fackel. Also Gott, du bist ja richtig gut drauf. Und er gibt ihnen dann den Befehl, sich um das Lager der Midianiter zu lagern. Und sie sollen in diesem Moment, wenn sie da stehen, um 22 Uhr nachts, in das Schofarhorn pusten. Ich versuch's mal, ich kann es glaube ich nicht so gut. Ich hoffe, es hört sich nicht an wie ein Pups. Puh, naja, so wird es sich nicht angehört haben. Also auf jeden Fall haben sie richtig Krach mit dem Ding gemacht. Und dann sollten sie die Tonkrüge kaputt machen, also noch mehr Krach. Und dann sollten sie die brennenden Fackeln hochhalten und sagen, für Gott und für Gideon. Und einfach stehen bleiben. Und das haben sie gemacht. Für Gott und für Gideon. Und was passiert? Sie halten die Fackeln hoch und die Gurkentruppe von 300 Mann, die Wasser schlecken wie Hunde, sie sehen, wie Gott für sie kämpft. Die Midianiter fangen an, sich selber abzuschlachten. Und sie hauen ab und zischen weg. Und Israel wird von den Midianitern befreit. Was zeigt uns die Geschichte? Die Geschichte zeigt uns, dass Gott Unfähige nutzt, um sie zu befähigen. Wenn dir Gott das Predigen aufs Herz gelegt hat und du denkst, du kannst nicht predigen, du kannst nicht reden, dann bist du genau dann fähig für Gott, um ihm zu dienen. Du denkst, du kannst die Kranken nicht heilen, du denkst, du kannst für Kranke nicht beten, damit sie gesund werden. Genau dann bist du fähig für Gott. Du denkst, du hast Angst vor Menschen und kannst ihnen das Evangelium nicht verkünden? Halleluja, genau dann bist du fähig für Gott. Denn Gott spricht dir zu, ich bin mit dir. Und er kämpft unsere Kämpfe. Ich nehme das ganze Bild als Typos für das Evangelium, als Beispiel für das Evangelium. Sie stehen da, müssen nicht anderes tun, als Gott zu gehorchen und sie sehen, sie werden gerettet. Jesus Christus kämpfte unseren Kampf und er hat gesiegt. Halleluja. Und Jesus siegt in jedem Kampf. Und welcher Kampf steht vor uns? Von diesem Kampf, also müssen wir irgendwelche Midianiter jetzt verscheuchen oder so? Nein. Von dem Kampf, den wir kämpfen sollen, lesen wir in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Und es ist ein wunderbarer Kampf. Vers 19, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, und hier haben wir es wieder, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir verkündigen den Sieg Jesu. Wir verkündigen das Evangelium des lebendigen Gottes. In der Offenbarung heißt es, dass ein Engel verkündet, wir verkünden das ewige Evangelium, dass die Menschen den wahren Gott anbeten. Nicht den Gott der Amoriter, nicht ihr Handy, nicht irgendwelche Partner, sondern dass ihr Leben, Gott lebt und Gott siegt. Und er siegt über Krankheit, über Tod und über Angst. Halleluja, Amen. Pennen wir heute oder begegnen wir dem lebendigen Gott? Ich frage euch, wollt ihr diesem lebendigen Gott begegnen? Wollt ihr gebraucht werden von diesem lebendigen Gott? Denn wenn du unfähig bist, nicht wenn du fähig bist, wenn du fähig bist, mach's alleine. Aber wenn du unfähig bist, dann kommt mit dazu. Dann kommt Gott mit dazu und dann wird er siegen. Halleluja. Amen. So, und was machen wir jetzt praktisch damit? Ronaldo, du bist so enthusiastisch und brüllst rum, was willst du? What to do? Schritt 1. Demütige dich vor Gott. Wenn du merkst, du lebst nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort, mit Gottes Standard, mit Gottes Geboten, dann komm vor ihm und sag, Herr, ich schaffe es nicht. Ich bin untreu, aber ich danke dir, dass du treu bist. Komm demütig vor Gott, erkenne, wer du im Angesicht des lebendigen Gottes bist. Punkt 2, nimm Gottes Wahrheiten für dich und dein Leben an. Gott spricht zu Gideon, du tapferer Held, das sagt einem kleinen, mickrigen Mann. Warum? Du bist eine Frau. Das ist meine Frau, falls ihr das nicht sehen könnt. Ich habe jetzt meine Frau geküsst, niemand anderen. Er kommt zu dir, sieht dich, sieht deine Unfähigkeit und spricht, du bist rein, du bist heilig. Du sündigst, Gott spricht dich rein. Gott spricht dich heilig. Nimm Gottes Wahrheiten an. Hier gibt es Leute im Raum, die ganze Zeit denken, Gott denkt, ich bin nicht gut genug. Gott denkt, ich bin nicht heilig genug, ich bin nicht rein genug. Und Gott spricht dazu, du bist rein, du bist heilig, du bist gut. Durch Christus. Der letzte Punkt. Begegne dem Herrn im Gebet und bitte um Salbung, Befähigung, damit du dieses Evangelium, dieses ewige Evangelium verkünden kannst. Bitte um Salbung, damit du den Kampf gegen Sünde bestehst. Bete und der Herr wird dich befähigen. Weil er befähigt die Unfähigen. Amen. Und ich möchte dich fragen, und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Möchtest du dich neu aussetzen vor diesem Gott? Möchtest du ihm neu sagen, Herr, ich bin unfähig, aber ich möchte gebraucht werden? Wenn du das möchtest, dann heb doch mal deine Hand. Amen. Und ich bin jetzt am Überlegen, wie wir das machen. Wir machen es jetzt so. Wenn du möchtest, dann komm jetzt nach vorne und empfange Gottes Salbung. Mit Abständen, aber ich möchte dich ermutigen, komm einfach nach vorne. Und wenn du möchtest, kannst du auch auf die Knie gehen. Wir wollen Punkt 1 beachten, wir demütigen uns vor Gott und erkennen, hey, wir sind unfähig, aber Gott möchte uns befähigen. Und lasst uns beten, und wenn du kannst, dann bete doch einfach auch im Heiligen Geist. Und wenn du magst, dann kannst du sogar im Heiligen Geist singen. Und lasst uns demütigen und Gott bitten, dass er uns salbt. Herr, ich danke dir, Herr, dass du die Unfähigen erwählst, Vater, und sie befähigst. Ich danke dir, Herr, dass du uns nutzen und gebrauchen möchtest. Und ich bete, Herr, wir schaffen es nicht, das Evangelium zu verkünden. Wir schaffen es nicht, zu kämpfen gegen Sünde. Wir schaffen es nicht, deine Herrlichkeit zu verkünden. Aber wir danken dir, dass du mit uns bist und du es mit uns schaffst. Und so bete ich, Herr, öffne deine Hände dem lebendigen Gott. So bete ich, Herr, befähige uns. Herr, so bete ich, Herr, salbe uns. So bitte ich dich, befähige uns mit deinem Geist. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben, damit du mit deiner Salbung jetzt über uns kommst. Damit du uns befähigst und stärkst. So fang doch einfach an. Und ich glaube, dass jeder von uns ein Lied auf dem Herzen hat. Ein Lied. Du kannst es singen im Geist nennen, du kannst es was weiß ich was singen. Aber sing ihm zu und sag ihm, Herr, in diesem Gesang. Sag ihm, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Zu heilen, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass du neu den Leuten hier diese Bestätigung gibst, dass sie Kranke heilen, weil du in ihnen lebst. Halleluja. So bete ich, Herr, für diese Befähigung, für dieses Verständnis. Vater, ich bete, Herr, dass Menschenfurcht weicht im Namen Jesu, Herr. Ich bete, Herr, dass wir neue Menschenfurcht ablegen, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir neu die Götzen in unserem Leben umhauen, Herr. Und mit diesem Feuer, mit dem Holz, was von diesen Götzen übrig bleibt, wollen wir dir einen Lobpreis geben, die Ehre geben, Herr. So bete ich, wenn du merkst, es gibt einen Punkt auf deinem Herzen, wo du umkehren musst, dann sprich das jetzt im Gebet aus, sag dem Herrn, ich gebe dir diese Götzen, ich gebe dir das und ich bitte dich um Vergebung, Herr. Danke, Jesus, danke, Jesus. Ja, Halleluja. Ich möchte dich einladen, wenn es irgendwie geht, ich weiß nicht, ob das geht, aber lasst uns warten. Ja, lasst uns warten. Lasst uns warten, bis die Salbung reinkracht. Und du kannst auch nach dem Gottesdienst noch hier bleiben. Wir beten und wir beten, dass der Herr etwas tut. Wenn wir uns sehnlichst danach wünschen, wenn wir sehnlichst uns danach ausstrecken, dann wird der Herr Gnade walten lassen, dann wird der Herr Erweckung schenken. Und ich möchte dieses Wort ganz bewusst sagen. Erweckung. Weil er sehnt sich nach einem Volk, das sich beugt vor ihm und nicht auf die Uhrzeit achtet, nicht auf sonst was achtet, sondern sich beugt vor ihm, damit er mit seiner Salbung kommt. So, auch wenn der Gottesdienst vorbei ist, lasst uns einen Kreis bilden, noch nachher miteinander beten.